Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 7 Predigt von Zach Poonen. Wir setzen unser Studium fort über alles, was Jesus gelehrt hat. Das gründet sich auf Matthäus 28, den Vers 20. Den vernachlässigten Teil des Missionsbefehls, so nenne ich das, geht in alle Nationen, macht Jünger, tauft sie, lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Alles, was Jesus gelehrt hat und geboten hat. Es ist unsere Verantwortung, das denen zu lehren, die beanspruchen, ihr Leben Christus gegeben zu haben. Wir befriedigen das Herz des Herrn, indem wir Menschen zum Gehorsam bringen, gegenüber allem, was Jesus gelehrt hat. Sehr wenig wird davon heutzutage im Christentum praktiziert. Das ist der Grund, warum Christen so ein schlechtes Zeugnis haben allgemein. Das ist der Grund für so viele Konflikte, mangelnde Liebe unter Christen. So ein Mangel an Demut, unter den Dienern Gottes, so viel Sünde, so viel Liebe zum Geld unter dem Volk Gottes, selbst unter den Dienern Gottes, weil alles, was Jesus gelehrt hat, ihnen nicht eifrig gelehrt worden ist durch die Diener Gottes. Das schauen wir uns in dieser Serie an. Wir haben bereits einige Dinge gesehen, die Jesus geboten hat, angefangen mit den ersten Worten, die Jesus sagte, nachdem er gesalbt wurde nach der Taufe. Und das sind die Worte zum Teufel. In Matthäus 4 haben wir uns die Wichtigkeit angeschaut, Gottes Wort beständig zu hören. Matthäus 4, Vers 4. Wir müssen die Bibelstellen mit anderen Bibelstellen vergleichen, dass wir nicht betrogen werden vom Teufel, indem er Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt und indem wir Gott nicht versuchen, indem wir törichterweise Worte beanspruchen vom Herrn und dann lernen, Gott im Geist anzubeten. Matthäus 4, Vers 10. Und jetzt geht es weiter. Johannes, der Täufer, hatte eine hauptsächliche Botschaft, die beschrieben wird in Matthäus 3, Vers 2. Kehrt um, denn das Reich des Himmels ist nahe. Er war der letzte der Propheten. In der Nation Israel, er war der Vorläufer von Jesus Christus, der den Weg öffnen sollte für einen neuen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, der Menschen aus allen Nationen in eine Beziehung mit Gott als ihrem Vater bringen würde. Seine Botschaft an die Nation Israel war, kehre um, kehrt um. Und kehrt um bedeutet komplette Kehrtwende. Die beste Definition davon entnehmen wir dem militärischen Begriff und dem Befehl, kehrt um. Wenn ein Soldat nach vorne schaut und der Feldwebel oder ein anderer Vorgesetzter bei der Parade befiehlt, kehrt um, dann dreht er sich direkt um und er dreht den Rücken in die Richtung, in die er vorher geschaut hat, und er schaut jetzt in die Richtung, in die früher sein Rücken schaute. Das ist die beste Definition von Umkehr, sich komplett umzudrehen, und wir müssen umkehren in unserem Denken. Im Englischen bezeichnet das Wort für Umkehr diesen Prozess nicht so gut. Die Übersetzung für Umkehr ist nicht so gut im Englischen, aber im Tamilischen ist es sehr klar. Dieses Wort bedeutet das Umdrehen des Denkens. Das ist genau, was es bedeutet. Das Denken neu ausrichten. Das sagte Johannes der Täufer der Nation Israel. Das Land Israel hatte viele irdische Dinge verheißen bekommen. Im gesamten Alten Bund gibt es keine Verheißung, dass sie Anteil haben können an der göttlichen Natur, dass sie Schätze im Himmel haben könnten. Es gibt keine Verheißung über ein himmlisches Leben auf der Erde und so weiter. Das war alles irdisch. Ihnen wurde verheißen, dass sie materielle Segnungen erleben, insbesondere in 5. Mose 28 geht das sehr deutlich daraus hervor. Physische Gesundheit, gesunde Kinder, dass ihr Geschäft gesegnet ist, ihre Herden. Und das war das Wichtigste für die Israelis, und sie werden sehr stolz, dass sie niemals Schulden haben und ihre irdischen Feinde wurden alle zerstört, dass sie ein großartiges Land sind und dass sie ein Land besitzen. Das ist das Land Kanaan, das Israel genannt wurde. Alle Segnungen waren irdisch und sie waren völlig ausgerichtet auf die irdischen Dinge Und zwar die ganze Zeit. Johannes der Täufer kam und sagte, kehrt euch jetzt um, kehrt euch um, hört auf, diese irdischen Dinge anzuschauen und kehrt euch um, weil jetzt ein neues Reich kommen wird und das ist das Reich des Himmels, wo die irdischen Bedürfnisse zweitrangig werden, selbst körperliche Gesundheit wird zweitrangig, materieller Wohlstand wird unwichtig, weil Gott uns mit materiellen Notwendigkeiten versorgt. Und kehrt euch um, denn Gott wird euch jetzt geistlichen Reichtum geben, himmlischen Reichtum. Gott wird euch geistliche Kinder geben, nicht unbedingt physische Kinder. Und wir werden ein himmlisches, geistliches Land in Besitz nehmen, nicht ein irdisches Land in erster Linie. Kehrt euch um, sagt er ihnen, weil das Reich des Himmels ist noch nicht gekommen. Es ist nah, es ist in der Nähe, es wird kommen zu Pfingsten. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 12, dass Johannes von Herodes ins Gefängnis gesteckt wurde. Und als Jesus davon hörte, zog er aus Galiläa fort und er verließ Nazareth, wo er aufgewachsen war und 30 Jahre lang lebte. Und er kam und bezog ein Haus in Kapernaum, das lag am See. Und dann fing er an, von diesem Augenblick an zu predigen, genau dieselbe Botschaft, die Johannes der Täufer gepredigt hatte. In Matthäus 4, 17 finden wir das. Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Johannes hat die erste Strecke dieses Laufs gelaufen und hat den Staffelstab Jesus weitergegeben und er hat diesen selben Staffelstab übernommen, hat dieselbe Botschaft gepredigt, tut Buße. Als Jesus in den Himmel auffuhr, lesen wir, dass der Apostel Petrus diesen Stab entgegengenommen hatte, den der Jesus hatte und dieselbe Botschaft predigte, kehrt um. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Er predigte den Menschen zu Pfingsten, kehrt um und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist das Reich Gottes in uns. Jetzt war es gekommen. Johannes der Täufer und Jesus hatten nur gesagt, es würde kommen. Es ist nah, es ist in der Nähe. Einmal sagte Jesus, das Reich Gottes ist in eurer Mitte, in Christus. Darauf hat er sich bezogen, war das Reich Gottes bereits gegenwärtig, aber es war nicht unter den Menschen verfügbar. Und das geschah zu Pfingsten, als 120 Menschen warteten auf die Taufe im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kam und erfüllte sie. Und da kam das Reich Gottes und zog in ihrer Mitte ein, in ihnen ein. Und das ist das Reich, das sie predigten. Das Reich des Himmels, das Reich Gottes. Das besteht nicht aus körperlicher Heilung. Das besteht nicht aus materiellem Wohlstand, so wie es leider von vielen christlichen Predigern heutzutage verkündigt wird. Das ist eine Täuschung. Ich möchte das ganz deutlich sagen. Das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes lesen wir in Römer 14, Vers 17. Da lesen wir, was Matthäus das Reich der Himmel bezeichnete, wird in den anderen Evangelien als das Reich Gottes bezeichnet, zum Beispiel Johannes der Täufer hat gepredigt, dass das Reich der Himmel nahe ist. Dasselbe wird zitiert in den anderen Evangelien, dass Johannes der Täufer predigte, das Reich Gottes ist nahe, in Markus 1, Vers 15. Wenn ihr Markus 1, 15 vergleicht, wo Johannes der Täufer zitiert wird, dass er sagte, das Reich Gottes ist nahe, also tut Buße, kehrt um, Matthäus 3, Vers 2, wo er sagte, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es wird kristallklar, dass das Reich Gottes das Reich der Himmel ist. Das ist genau das Gleiche. Es ist synonym. Manche Menschen versuchen das voneinander zu unterscheiden, weil sie die Schrift nicht wirklich richtig studiert haben. Das Reich Gottes ist das Reich der Himmel. Was ist das? In Römer 14, Vers 17 steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nichts Irdisches. Es ist nicht Wohlstand, es ist nicht Heilung, es ist nicht ein irdischer Segen, und zwar absolut nicht. Das Reich der Himmel ist in erster Linie Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Gott selbst, die zunächst bei uns angerechnet wird, wenn wir Christus als Retter und Herrn empfangen, und dann wird sie uns tatsächlich in unserem Innern dargereicht, gegeben, wenn die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird in unserem Leben. Und Frieden, einen inneren Frieden vor allen Dingen, der vom Heiligen Geist gegeben wird, Freiheit von Sorge und Not und Druck und Spannung, Entmutigung, schlechter Laune, Traurigkeit und so weiter. Und ein äußerer Friede, wo man sich um alles in der Welt weigert, mit Menschen zu kämpfen und zu streiten. und Freude, eine innere Freude, die uns völlig freisetzt von Entmutigung und Depression im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Es ist etwas Inneres. Das Reich Gottes ist in uns. Es ist das Leben Christi, das in unser Inneres hineinkommt durch den Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich der Himmel. Das ist das Leben des Himmels hier auf der Erde, in unserem Herzen. Und das predigte Jesus, das war die erste Botschaft, die er predigte. Kehrt um. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das als die erste Botschaft von Jesus, kehrt um, denn das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist nahegekommen. Und das ist das, was bereits zu Pfingsten gekommen ist. Und wir sollten jetzt verkündigen, dass das Reich Gottes nicht kommen wird oder nahe ist, sondern als etwas, das bereits gekommen ist. Jesus machte das ganz deutlich, als er im Markus-Evangelium, als Jesus mit manchen Menschen sprach, sagte er ihnen in Markus 9 und Vers 1, er sagte den Menschen, die um ihn herum standen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, nicht alle, nur einige, die den Tod nicht schmecken werden, nicht sterben werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Manche von euch, die hier stehen, sagte er, werden sterben vor diesem Tag. Manche, die hier stehen, werden aber nicht sterben. Es gab dort alte Menschen, jüngere Menschen. Und er sagte, manche von euch werden nicht sterben, bis sie sehen, dass das Reich Gottes in Kraft gekommen sein wird. Das bezieht sich offensichtlich nicht auf die Wiederkunft Christi. Wenn die Herrlichkeit Gottes die Erde bedecken wird, wie das Wasser den Meeresboden bedeckt, dieser Tag liegt in der Zukunft. Niemand von diesen Menschen, die Jesus damals hörten, lebt heutzutage. Also bezieht er sich nicht darauf, er bezieht sich auf etwas anderes, das in der Lebenszeit mancher Menschen geschehen würde, die vor ihm standen, dass sie sehen würden, dass das Reich Gottes gekommen ist. Sie haben es bis jetzt nicht gesehen, bis zum damaligen Zeitpunkt. Niemand hatte das bis zu dem Zeitpunkt gesehen. Wann ist dieses Reich Gottes, auf das Jesus sich hier bezog, gekommen? In Kraft. Die Antwort ist in dem Wort Kraft. Jesus gebrauchte dieses Wort Kraft erneut, bevor er in den Himmel auffuhr. Er sprach mit seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und 10 Tage später lesen wir, dass sie Kraft empfangen haben. Und das war die Erfüllung von Markus 9, Vers 1. Manche der Menschen hörten Jesus und starben vor diesem Tag. Manche, die dort standen, waren am Leben, als das Reich Gottes zu Pfingsten auf die Erde gekommen ist, in Kraft. Wenn wir eine Bibelstelle mit der anderen vergleichen, dann sehen wir, das ist das Reich Gottes, das wir verkündigen sollen. Und Jesus sagte, insbesondere in Beziehung auf die letzten Tage, sagte er in Matthäus 24, als die Jünger ihn fragten, wegen seiner Wiederkunft, sagte er, eins der Dinge, die er sagte in Matthäus 24, Vers 14, hatten sie ihm eine Frage gestellt, wann werden diese Dinge geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes des Zeitalters sein? Wann wird das Ende kommen? Er hat viele Dinge gesagt, unter anderem hat er gesagt in Vers 14 von Matthäus 24, und dieses Evangelium vom Reich. Was ist dieses Evangelium vom Reich? Viele von uns haben ein Evangelium von der Vergebung unserer vergangenen Sünden gehört und preist sei dem Herrn dafür. Aber wie ist es mit diesem Evangelium des Reiches des Himmels, des Reiches Gottes? Auf der Erde, in den Herzen von Menschen, dass der Himmel kommt und in den Herzen von Menschen einzieht. Das wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Nicht, dass die ganze Welt es annehmen wird. Sehr wenige werden es wahrscheinlich annehmen, vielleicht nur 1 oder 2%. Aber es wird als ein Zeugnis verkündigt werden für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Und ich bin sehr ermutigt dadurch, dass vor der Wiederkunft Christi eine Verkündigung dieses Evangeliums des Reiches geschehen wird. Das haben wir gesehen. Das ist ein Evangelium der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist nach Römer 14, 17. Sehr wenige verkündigen das, die meisten verkündigen nur die Vergebung der Sünden, was ein sehr wichtiger, guter erster Schritt ist. Das ist wie die Reinigung der Tasse. Wenn meine kleine Junge zu mir kommt und sagt, Papa, kannst du mir ein Glas Milch geben? Und er gibt mir eine dreckige Tasse. Das ist ein Bild für unser Herz. Was ich zuerst tue, ich reinige die Tasse. Ich würde keine Milch in diese dreckige Tasse gießen. Ich nehme die Tasse, ich reinige sie gründlich Und danach, was ist der Sinn davon? Ich gebe ihm hinterher keine leere Tasse zurück, ich fülle sie mit Milch. Und dann gebe ich sie ihm. Wenn wir zu Christus kommen, das Erste, was er tut, ist, er reinigt unser Herz. Er reinigt das Innere der Tasse. Und lässt er das so zurück? Nein. Er füllt es mit was? Mit der Gerechtigkeit Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Freude Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Und wenn wir nur die Wahrheit weitergeben, dass Christus die Tasse reinigen wird, indem er uns vergibt, bieten wir den Christen eine leere Tasse an. Deswegen sind so viele Christen durstig und nicht zufrieden. Sie gehen vielleicht herum mit diesem leeren Gefäß, das aber leer ist. Was für einen Sinn würde es machen, wenn ich meinem Sohn eine leere Tasse geben würde? Würde er sagen, hey, ist das alles? Mein Sohn würde sagen, Papa, ich möchte Milch haben. Das wäre doch frustrierend. Hungerst und dürstest du nach Gerechtigkeit? Das Problem ist, dass viele Christen nicht hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Deswegen gehen sie herum mit einer leeren, aber sauberen Tasse. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund? Das kann man sich folgendermaßen verbildlichen. Der Heilige Geist bringt das Reich Gottes auf die Erde. Und zwar auf folgende Art und Weise. Wenn du an eine Tasse denkst, die verkehrt rum auf einem Tisch steht, und du Wasser darüber gießt, aus einer Karaffe gießt du den Heiligen Geist darauf. Das ist das Bild für die Zeit, wie es im Alten Testament war. Das Wasser floss. Der Heilige Geist war auf Menschen und er floss um sie herum und er segnete vielleicht Tausende und Millionen von Menschen. Es gab 2 Millionen Menschen in der Wüste und die wurden von Mose, dem gesalbten Diener Gottes, geleitet. Aber das Innere von Mose war dreckig, er konnte keinen Zorn überwinden. Er hat einmal die Steinplatten zerbrochen, die Gott mit seiner eigenen Hand, mit seinen Händen geschrieben hat. Es wäre heute, als wenn man die Bibel zerreißen würde. Das hat Mose gemacht. Gottes Wort. Es war in seinen Händen und er hat das zerbrochen. Es war, als ob jemand die Bibel zerreißen würde. Wer würde schon so wütend werden, dass man die Bibel zerreißen würde? Was immer dich zum Zorn reizt, du würdest nicht die Bibel zerreißen, oder? Weil das Innere seines Gefäßes dreckig war, aber der Segen floss von ihm und ging zu Scharen von Menschen. David war ein gesalbter Mensch, aber das Innere seines Gefäßes war dreckig. Er konnte Goliath umbringen, aber als er Bathseba sah, fiel er in Sünde. Das Innere seines Gefäßes enthielt Ehebruch, das war das gleiche bei Samson und Gideon und allen, der Geist Gottes war auf ihnen. Selbst der große Johannes der Täufer, der Geist Gottes war auf ihm. Von Kindheit an, bereits im Leib seiner Mutter, aber als er im Gefängnis war, zweifelte er, bist du wirklich der Messias? Obwohl er eine Stimme vom Himmel gehört hatte. Er hatte Unglauben in seinem Herzen, das war das Innere seines Gefäßes, das nicht voller Glauben war. Aber zu Pfingsten hat der Herr Folgendes getan, er hat dieses Gefäß in die richtige Richtung umgedreht und den Heiligen Geist in das Innere des Gefäßes des Herzens gegossen. Und dann floss der Heilige Geist aus dem Inneren heraus und segnete Menschen wie im Alten Testament, aber noch weit darüber hinaus, aber er floss vom Innersten. Und das ist das Reich Gottes, das fließt aus unserem Innersten. Das ist das Reich, das Jesus geweissagt hat, das kommen würde zu Pfingsten. Deswegen sagte Jesus am letzten Tag des großen Festes in Jerusalem in Johannes 7 und Vers 38 sagte er, wie die Schrift sagte, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das würde sonst nicht passieren, das konnte nicht passieren vor Pfingsten. Deswegen heißt es in Johannes 7, Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da. Das bedeutet, nicht in dieser Weise gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Christus musste sterben und wieder auferstehen und sein Blut vor den Vater bringen. Erst dann waren die Herzen der Menschen so weit gereinigt werden zu können. Im Alten Testament waren die Herzen der Menschen nicht gereinigt. Psalm 32,1 besagt, dass die Sünde bedeckt wurde. Sie haben Vergebung bekommen, Psalm 103, die Verse 2 und 3. Aber ihre Herzen waren nicht innerlich gereinigt. Heute sind unsere Sünden nicht bedeckt, sondern gereinigt. Wenn eine Sünde nur bedeckt ist, ist es so, als ob nur eine Decke drüber ist. Denn wenn man die Decke wegnimmt, sind die Sünden noch zu sehen. Das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Herzen von Menschen reinigen. Deswegen konnte Gott seinen Geist nicht in die Menschen hineinlegen. Das Reich Gottes konnte nicht in die Menschen hineinkommen zur Zeit des Alten Bundes. Aber jetzt, nachdem Christus sein Blut vergossen hat und zum Vater aufgefahren ist, kann jede unserer Sünden gereinigt werden, wenn wir sie dem Herrn bekennen. Sünde, die nicht bekannt wird, wird nicht vergeben werden. Menschen fragen mich, welche Sünde wird nicht vergeben werden? Ich sage, die Sünde, die nicht bekannt wird. Wenn du dich nicht umkehrst, dich nicht abkehrst von Sünde und sie nicht bekennst, wird sie niemals vergeben werden. Wenn du dich aber abkehrst und sie bekennst, kann jede Sünde vergeben werden, egal wie groß sie ist durch das Blut Christi. Gott stellt das Gefäß richtig herum und reinigt uns durch das Blut Christi und gießt den Heiligen Geist in uns hinein zuallererst, sodass er uns stärkt, den Willen Gottes zu tun. Dann fließt er von uns durch Worte, durch Taten, damit wir andere Menschen auch dazu führen können, dazu bringen können, den Willen Gottes zu tun, wie wir es getan haben. Er fließt von unserem Innersten heraus. Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein Dienst unter dem alten Bund. Und wenn wir dieses Leben bekommen wollen, ist der erste Schritt nach den Worten Jesu, alles, was Jesus gelehrt hat, das, was er in Matthäus 4,17 sagte, kehrt um, wendet euch ab. Davon, euch nach irdischen Dingen auszustrecken, kehrt um, in unserem Fall nicht nur das, sondern kehrt um von Sünde. Wir müssen Sünde nicht überwinden, bevor wir den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist kommt und hilft uns, Sünde zu überwinden. Also spannen wir den Wagen nicht vor das Pferd ist vor dem Wagen. Ich kann nicht Sünde aufgeben und dann sagen, Herr, gib mir den Heiligen Geist. Ich sage, Herr, ich brauche den Heiligen Geist, um in der Lage zu sein, Sünde zu überwinden. Aber ich kann mich abwenden von Sünde. Das heißt, meine Haltung Sünde gegenüber kann anders werden, dass ich sie aufgeben will. Das ist alles, worum Gott uns bittet. Hast du eine Haltung, wo du jede einzelne Sache aufgeben willst, die Gott nicht ehrt in deinem Leben? Das braucht vielleicht einige Jahre, bis du sie tatsächlich überwindest. Das ist ganz egal. Stell sicher, dass deine Haltung immer eine Haltung der Umkehr ist, wo du dich abkehrst von deinen alten Wegen. Durch Umkehr und ich glaube an Christus kommen wir an die Startlinie des christlichen Laufes. Hebräer 12, Vers 1 und 2 sagt, das christliche Leben ist wie ein Wettlauf und ich kann an die Startlinie nur dann kommen, wenn ich mich abwende von meinem alten Leben und von Sünde. Diese Botschaft ist die Botschaft, die heutzutage im Christentum fehlt. Wie viele Evangeliumsverkündigungen hörst du über Umkehr? Wie viele Lieder hörst du? Schau dir mal dein Liederbuch an, irgendein Liederbuch, und schau mal, wie viele Lieder da drin enthalten sind über Umkehr. Kaum welche. Du findest viele Lieder über Glaube, 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 Glaube. Zum Beispiel ein sehr bekanntes Lied, Gott sei die Ehre für das Große, was er getan hat. Und eine der Zeilen in diesem Lied sagt, der dreckigste Übertreter, der tatsächlich glaubt, wird in diesem Augenblick von Jesus Vergebung empfangen. Ich sehe das nicht so. Nehmen wir an, ein Mann ist in der Versammlung. Er ist ein absolut elender Sünder, hat keine Ahnung vom Evangelium und er kommt heran und hört dieses Lied. Der schrecklichste Übertreter sagt, ja, ich bin der schrecklichste Übertreter. Er erkennt das an und er hört, der schrecklichste Übertreter, der nur glaubt, wird in diesem Augenblick von Jesus Vergebung empfangen. Er sagt, nur das muss ich machen. Ich glaube an Jesus. Hör, ich glaube. An Jesus, der Sohn Gottes, starb für meine Sünden. Hat er Vergebung bekommen? Nein, überhaupt nicht, wenn er sich davon nicht abgewendet hat. Der schrecklichste Übertreter, der sich abwendet von der Sünde und glaubt. Viele sagen, das ist doch die Bedeutung des Glaubens. Nun, das ist eine theologische Erklärung, von der dieser unbekehrte, gottlose Sünder keine Ahnung hat. Er muss hören, dass er sich abwenden muss von der Sünde. Und das hat der Apostel Paulus, hat Petrus deutlich gemacht, kehrt um. Das hat Paulus gesagt, predigt er überall. In Apostelgeschichte 20 sagt er, ich predige, Apostelgeschichte 20, Vers 21, zwei Dinge, Umkehr und Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Umkehr zu Gott, nicht Umkehr zu Heilung und Wohlstand. Es geht nicht, dass ich mich abwende von Krankheit zu Heilung und von Armut zu Reichtum oder Wohlstand. Nein, das ist ein falsches Evangelium, das heutzutage gepredigt wird. Hier steht, ich kehre mich ab und kehre um zu Gott von allem anderen, was gegen Gott war in meinem Leben. Und ich wende mich dem Glauben an den Herrn Jesus Christus zu. Dasselbe sagt Paulus, wenn er den Thessalonichern schreibt, dem ersten Thessalonicher, Kapitel 1, da sagt er, das Wort Gottes kam zu euch und ihr habt euch, 1. Thessalonicher 1 und Vers 9, ihr habt euch zu Gott bekehrt von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist alles, was den Platz Gottes in deinem Herzen einnimmt. Es könnte deine Gesundheit sein, dein Reichtum, deine Arbeit, dein Haus, dein Auto, deine Frau, deine Kinder. Es könnte alles sein, das den Platz Gottes in deinem Herzen einnimmt. Wie Isaak den Platz Gottes in Abrahams Herz einnahm, und Gott musste dafür sorgen, dass dieser Götzendienst aufhört. Wendet euch ab von euren Götzen zu Gott. Das ist Umkehr. Von allem, was den Platz Gottes einnimmt, was ihm den ersten Platz und den höchsten Platz in deinem Leben wegnimmt. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist, was das bedeutet. Und unsere irdischen Notwendigkeiten, hat Matthäus in Matthäus 6,33 versprochen, werden uns zugefügt werden. Ihr könnt euch absolut sicher sein, dass ihr niemals Not haben werdet und euch niemals irdische Notwendigkeiten fehlen werden, auch wenn ihr keine Millionäre werdet. Aber ihr sollt sicher sein, eure irdischen Notwendigkeiten werden euch gegeben werden, wenn ihr Gottes Reich zuerst sucht. Das ist die Art und Weise, wie jeder Christ leben sollte. Es ist sehr traurig heutzutage, wenn Christen denken, dass materieller Wohlstand und körperliche Heilung die Kennzeichen des Segens Gottes sind. Das kann nicht wahr sein. Denn es gibt viele Nichtchristen, die weitaus mehr materiellen Wohlstand haben und weitaus gesünder sind als selbst geisterfüllte Christen. Das in sich beweist schon, dass das nicht das Evangelium ist, aber sie haben keine Freiheit von Sünde. Wie ein wahrer Jünger Jesu. Also kehrt um. Das ist die erste Botschaft, die Jesus verkündigt hat, die wir weiterhin verkündigen müssen, und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Was hat er gelehrt? Kehrt euch um, kehrt euch ab von Sünde, wendet euch zu Gott und öffnet euer Herz für das Reich Gottes, dass ihr jetzt euer Denken ausrichtet nach den Dingen Gottes, nach Gerechtigkeit, nach Frieden und nach Freude im Heiligen Geist. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und wir beten, dass die Wahrheit und die Realität dieser Worte, die wir gerade gehört haben, unsere persönliche Erfahrung werden in den folgenden Tagen. Dass es nicht nur Wissen bleibt in unserem Denken, sondern dass es in unsere Herzen hineinkommt, dass das Reich Gottes da sein wird. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.